Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Können sich Randregionen wirtschaftlich noch entwickeln, wenn sie ein Naturpark sind? Wir fragen heute, wo 6 Projekte aus unseren Kantonen beim Bund ihre Konzepte abgegeben haben. Warum will IB nicht mehr mit einer afrikanischen Fussballschule zusammenarbeiten? Und warum hat es im Wallis auf einmal 1,2% mehr Arbeitslosigkeit? Später in Sendung.
Wenn ich nur wüsste, wo das Vogelisi wäre. Das Vogelisi kommt von Adelboden her.
Und woher kommt das Vogelisi-Lied? Niemand will es so recht wissen. Wir gehen ihm auf die Spur am 4. vor. Das Wetter morgen. Das Mittelland bekommt ein bisschen Regen. Am Nachmittag gibt es zwischendurch Sonne. Im Oberland und im Wallis geht morgen der Föhn. Es wird 8 bis 12 Grad warm. Am Mikrofon Elisa Henni. Und Nicole Basieu, sie hat Nachrichten.
8 regionale Naturparks aus dem ganzen Land haben heute beim Bundesamt für Umwelt ihre Betriebskonzepte abgeliefert. Für das Parklabel, für die Finanzierung und eine 10-jährige Betriebsbewilligung ab 2012. 6 von diesen 8 Parks sind in den Kantonen Bern, Fribourg und Wallis. Gleichzeitig hat heute auch der Kanton Bern beim Bund ein Finanzierungsgesuch eingereicht, und zwar für die bernischen Parks. Es geht um Subventionen von rund 7 Millionen Franken. Der Bioladen Vater an bester Lage in der Stadt Bern geht Ende März zu. Nach 18 Jahren bleibe ich nichts mehr anders als die Schliessung. Die Umsätze seien in den letzten 2 Jahren um 15% zurückgegangen. Die Konkurrenz sei einfach zu gross. Vater könne da nicht mehr mithalten, hat der Inhaber Thomas Vater gesagt. Betroffen von dieser Schliessung sind 47 Angestellte, mindestens 39 werden entlassen. Gestern am Abend hat es in einem Wohnhaus im Schönbergquartier zu Fribourg stark nach Gas geschmückt. Laut der Kantonspolizei Fribourg hat es sich um Kohlenmonoxid gehandelt, das aus der Wäschküche entwichen sei. Die Feuerwehr hat das Gasleck schliessen. Verletzt ist dabei niemand worden. Der Kanton Fribourg bekommt ein grosses Fotoarchiv, eins mehr. Die Fotos von Michelin und von Leo Hilber gehen an die Kantons- und Universitätsbibliothek Fribourg. Zur Sammlung gehören Reportagen über das industrielle Fribourg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unter anderem Bilder aus den Betrieben Cremo, Vibrometer und Cardinal. In diesem Archiv hat es rund 50'000 Negativ, Fotos, Dias, Abzüge und Dokumente. Nebst den Werken von Hilbers hat der Kanton Fribourg auch schon die Archive von anderen Friburger Fotografen, wie zum Beispiel von Benedikt Rast oder von Jacques Devaux.
6 regionale Naturparks aus unserer Region sind also parat. Sie haben heute ihre Betriebskonzepte im Bund abgegeben, Riesendossier mit kiloweise Papier. Es sind das Naturpark Gantrisch, Chasseral, Diemtigtal und Thunersee-Hogant, der Park vom Friburger Greierzerland mit dem Pays d'en-Haut zusammen und der vom Oberwalliser Pintal. Sie alle erwarten jetzt der Segen vom Bund, das heisst Geld, eine 10-jährige Betriebsbewilligung und ein Parklabel. Und wenn das alles da ist, zeigt sich, ob ein Versprechen eingehalten wird, dass in so einem Park nicht nur Naturschutz gilt, sondern auch wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Christian Strübin berichtet.
Für 8 Trägerschaften von regionalen Naturparks vom Bündnerland über das Tessin bis an Genfersee ist heute ein glückhafter Tag gewesen. Die ganzen umfangreichen Dossiers, die aus einem Naturparkkandidaten Naturpark sollen machen, sind jetzt endlich abgeliefert. Ein Zwischenstopp, wo die Delegierten mit allen kulinarischen und kulturellen Köstlichkeiten unter einer grossen Erleichterung gefeiert haben. Naturparks sind erschaffen und manchmal schon erkämpft in ihren Gemeinden. Skeptiker, die fürchten, sie bringen nur neue Einschränkungen auf Verbote und machen aus dem ländlichen Raum einfach die grüne Lunge von den grossen Wirtschafts- und Siedlungsräumen, hat es überall gegeben. Und darum haben die, die trotzdem Ja gesagt haben zu ihrem Park, auch hohe Erwartungen. Zum Beispiel an die eigene Entwicklung, so wie man es versprochen hat. Wie sieht das jetzt zum Beispiel im Bintal aus, dem kleinsten von den Naturparks? Das Gommersittal hat Erfahrung mit dem Schutzgebiet, hat vor Jahrzehnten schon freiwillig auf den Massentourismus verzichtet, hat eine über 130-jährige Tourismustradition mit einem uralten Grand Hotel und einem unglaublichen Reichtum an Natur. Aber das Bintal ist auch finanzschwach, hat eine kleine Bevölkerung und wenig Arbeitsplätze. Was bietet da der regionale Naturpark, der Klaus Andereck?
Am Anfang haben eigentlich die Leute erwartet, jetzt ist ein Landschaftspark und jetzt gibt es das so von den Arbeitsplätzen. Und das ist einfach, habe ich von Anfang schon gesagt, dass es so Arbeitsplätze direkt gibt, das jetzt nicht, aber es gibt einfach indirekt, gibt es einfach grosse Impulse. Wir haben einfach gesehen, wie im Bintan in den letzten Jahren die Übernachtungszahlen und heute die Besucherzahlen, wie im Bus Alpin, wo zum Teil letztes Jahr 12'000 Leute gebraucht haben, das ist einfach immens. Und vor allem auch die Projekte, die realisiert werden, Kapellenrenovation 150'000 Franken, Dwinge 700'000, das ist alles Geld, das in der Region bleibt. Also die indirekte Wertschöpfung ist sicher gross.
Und so sagt der Klaus Andreck, heute wüsse die Bevölkerung, was sie können erwarten. Die zu hohen Ansprüche seien eher am Anfang gestanden. An so eine Chance glaubt das Diemtigtal. Aber jetzt ist der Kanton Bern vor kurzem mit dem Entwurf von einem Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept für die Region Thun-Oberland-Wester hergekommen. Und da lesen die Diemtigtaler zu ihrer grössten Enttäuschung daraus heraus, dass man keine weitere touristische Entwicklung zugestehen will. Und darum sagt der Diemtiger Gemeinderatspräsident Martin Wittmer.
Die Gemeindeversammlung von Diemtigen hat sehr eindeutig Ja gesehen, schon zumal. Zuerst zum Regio Plus Projekt und dann zum Naturpark und zum Naturparkvertrag mit Zusimmen. Aber wir erwarten, dass die Versprechen, die von Bund und Kanton sind abgegeben worden, bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung eingehalten werden. Schön gesehen, kann man fast sagen, man muss der Meere gut zum Auge schauen.
Weil man sich im Diemtigtal jetzt durchaus sorgenvoll die Frage stellt, ob eine übergeordnete kantonale Planung echt nicht plötzlich Versprechen aus der Naturpark-Idee breche. Genau das, was der Stadt Landgraben noch mehr auftät. Die Antwort von Uli Stalder, ein Mann für den Naturpark beim Amt für Gemeinden und Raumordnung.
Wir sind uns bewusst, dass das auf den ersten Blick vielleicht fast widersprüchlich ist, wenn man einerseits im Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept den Schwerpunkt auf die Agglomerationen, auf die grossen, starken Achsen legt, und andererseits in einer Planung, die auch beim Ager vorbeigeht, sagt, ja, die Parks sollen sich wirtschaftlich entwickeln können. Ich glaube, der Widerspruch ist nicht da. Es ist für uns ganz klar, dass sich Parkgebiete nachhaltig wirtschaftlich entwickeln, ausgehend von ihren Stärken. Und ihre Stärken sind vor allem die schöne Landschaft. Und ihre Stärke ist vor allem eine aktive Bevölkerung, die willens ist, die Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen und etwas zu machen.
Aber geht das, wenn man sagt, was sie für Qualitäten und Fehler haben? Natürlich müssen wir im Fall vom Oberland-West-Entwurf noch mal überarbeiten, geografisch und thematisch, sagt Uli Stalder. Aber
die RGSK sind Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept. Da geht es darum, in einem relativ grossen Perimeter von einer künftigen Regionalkonferenz Schwerpunkte zu setzen, Punkt Siedlung und Verkehr. Und diese Schwerpunkte liegen jetzt in Gottes Namen nicht unbedingt im Seitental oder irgendwo im ländlichen Raum. Aber im RGSK heisst es auch nie, dass sich diese Täler nicht sollen können nachhaltig entwickeln. Und da passt der Park dann eben rein. Weil der Park genau das Mittel ist, dass die Sachen, die für die Region Sinn machen, können gemacht werden.
Aber so sagt Andreas Weissen, der Geschäftsführer vom Netzwerk Schweizer Perke, man muss schon wachsam sein.
Das Ziel dieser Parkprojekte ist ja, dass man der Bevölkerung Zukunftsperspektive gibt. Und dann ist es schade, wenn man auf der einen Seite eben Hoffnungen weckt und auf der anderen Seite die wieder bremsen tut. Aber es ist immer bei allen gesellschaftlichen Prozessen eine Auseinandersetzung, wo man sich einbringen muss und immer wieder wehren. Gerade die ländlichen Regionen müssen sich zusammentun und immer wieder einmal klopfen und ganz Leute hüsten und, wenn es nötig ist, halt sogar einmal hören.
Dass die regionalen Naturperke ihre Ansprüche auf wirtschaftliche Entwicklung auch durchsetzen können, zeigt das Beispiel vom Gantrisch. Im Kanton ist einmal aufgefallen, dass sich der in der Regionalkonferenz Bern-Mittelland sehr wirkungsvoll bemerkbar gemacht hat, wo es um die Verkehrs- und Siedlungskonzeptplanung für den Raum gegangen sei.
Der Christian Strübin über die Zukunft von Naturperk, wo heute ihre Betriebskonzepte beim Bund abgegeben haben. Der Berner Fußballclub IB will nicht mehr mit der afrikanischen Fußballschule an Elfenbeinküste zusammenarbeiten vom Jahr 2012 an. Das hat heute Gratiszeitung 20 Minuten gemeldet. Von dieser afrikanischen Fußballschule sind immer wieder Spieler zu IB gekommen. Der bekannteste davon war Sedou Doumbia, der Topstürmer, den IB später teuer auf Moskau weiterverkauft hat. Warum also will IB diese Partnerschaft mit dieser Fußballschule nicht mehr? Die Sportredaktorin Michelle Schönbächler hat der IB-Chef Ilja Kenzi gefragt.
Wir haben das schon länger eigentlich gesagt, dass wir überprüfen wollen, ob die Zusammenarbeit erfolgreich war, ob sie im Verhältnis steht zu den Mitteln, die wir bis jetzt eingesetzt haben. Und die Mittel sind eben nicht, wie das teilweise kooperiert worden ist, im sechsstelligen, sondern im siebenstelligen Bereich. Man geht normalerweise sonst keine Zahlen aus, aber in dem Fall müssen wir da zumindest einen Hinweis geben, weil ansonsten vielleicht das missverstanden werden könnte. Und es bedeutet eben auch nicht, dass wir keine afrikanischen Talente holen, sondern es geht allein, ob jetzt das Geschäft, der Vertrag so Sinn macht oder nicht.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind es weniger oder mehr die finanziellen Gründe, weniger beispielsweise auch politische Gründe. Das hat keine Rolle gespielt, wie die Situation im Moment in der Elfenbeinküste ist.
Nein, um Gottes Willen, nein, das darf man nicht vermischen. Also Fußball und Politik und in dem Fall sowieso nicht. Das ist sehr tragisch, was sich dort abspielt und für die Menschen tut es einmal leid. Aber es hat ja nichts mit unserer Zusammenarbeit zu tun und das ist ja nicht jetzt irgendwie eine kurzfristige Sache, die aufgrund von irgendwelchen politischen Ereignissen. Also das müssen wir entschieden zurückweisen und ganz klar auch nochmal betonen, dass wir einfach schauen müssen, ob Spieler, die man dann bekommt, ob man die dann auch wirklich so haben können einbauen, wie man das geplant hat, ob die Spieler auch eine Chance bei uns haben und ob die Mittel eben dann richtig angelegt sind oder ob man die Spieler vielleicht auch auf anderem Weg hat können entdecken als über eine Kooperation. Und all das muss überprüft werden und ich glaube, das ist eigentlich fast zwingend nötig nach einer dreijährigen Zeit, dass man nicht einfach sagt, man macht weiter blind, sondern dass man das Ganze mal hinterfragt und das ist das, was wir eigentlich vorhaben. Und etwas ändern würde sich dann sowieso frühestens erst 2012.
Was muss man zum Sportlichen sagen? Hat sich das nicht rentiert? Also man muss immerhin sagen, im Sedou Doumbia hat man ja einen oder einen sogenannten Top-Shot aus dieser Schule raus können holen.
Ja gut, der Doumbia hat natürlich in der zweiten japanischen Liga gespielt, wo er zu uns gekommen ist. Er ist zwar aus dieser Schule gekommen, aber das heisst ja nicht, dass der Spieler nicht auch sonst hätte können zu IB wechseln. Und wenn man jetzt das Beispiel mit dem FC Basel nimmt, wo auch mehrere afrikanische Spieler hat, mit dem Inkom oder dem Tembo oder dem Sua, und die haben die Spieler können verpflichten, ohne dass sie eine Kooperation haben, also dass Kooperation allein da ist, um einen Tipp zu geben, dass es da ein Spieler gibt in Japan, wo für einen in Frage kam, das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Und ansonsten muss man eben schauen, ob die Spieler dann wirklich bei uns in dieser Anzahl, wie sie ja sind, die Chance haben, sie ins Eis zu kommen. Es ist ja nicht nur der Doumbia, der einen Hintergrund hat, sondern auch noch andere Spieler, die bei uns sind. Und wir sind sicher zufrieden mit dem Thierry Dubai, der bei uns ein Stammspieler geworden ist. Aber es sind eben noch weitere Spieler, wie der Hassan Lingani oder der Traore oder der Pascal Dubai, die da sind. Und da darf es sicher erlaubt sein, das zu überprüfen, ob da es verhältnismäßig gegeben ist oder ob es eben auch andere Wege gibt, afrikanische Talente zu entdecken, als über so hohe Kosten.
Der Ilja Känzig ist das gewesen, der Chef vom Berner Fußballclub IB. Die Überlegungen von IB sind übrigens keine Kritik an der Arbeit von dieser Fußballschule an Elfenbeinküste. Im Dezember hat die Arbeitslosigkeit in der Schweiz leicht zugenommen. Im Kanton Bern um 0,1%, im Kanton Freiburg um 0,3%. Einen richtigen Gump hingegen hat es im Wallis gegeben. Da ist die Arbeitslosenquote in einem Monat gerade um 1,2% auf. Im Baugewerbe hat sie sich mehr als verdoppelt. Reinhard Eier.
Was auf den ersten Blick so also ausserordentlich ausgesehen hat im Wallis, so etwas wie Tradition. Immer, wenn Anfang Dezember der Winter einzieht, dann wächst in den Walliser Bergen nicht nur die Schneedecke in Riesenschritten, sondern auch die Zahl der Arbeitslosen. Der Grund? Die ganzen Bauunternehmungen, die in den Stationen im Sommer Bahnen, Hotel und Wohnungen gebaut haben, machen dicht und die haben den Grossteil der Bauarbeiter entlassen, weil bei so viel Schnee einfach nicht gebaut werden können. Schlagartig verdoppelt und verdreifacht sich da die Zahl der Arbeitslosen im Baugewerbe. Im Dezember, Januar und Februar sind jeweils bis zu 10% der Bauarbeiter arbeitslos gemeldet. Das ist eindeutig mehr als in anderen Tourismuskantinen, wie zum Beispiel Graubünden oder Bären. Das hängt, so wird in Sitte erklärt, damit zusammen, dass erstens die Walliser Stationen höher gelegen seien, also stärker vom Schnee betroffen seien, und zweitens der Anteil Bauen im Tourismus in den Bergen am Gesamtbauwesen im Wallis halt viel höher seien als in anderen Kantinen. Ein Unterschied ist da übrigens auch schon kantonsintern zwischen Ober- und Unterwallis feststellbar. Im Unterwallis ist nämlich der sogenannte Bautourismus viel stärker als im Oberwallis. Das heisst, da werden noch viel mehr Ferienwohnungen in den Bergen gebaut und verkauft und das Baugewerbe ist da also noch mehr auf das Bauen in den Bergen ausgerichtet. Und entsprechend mehr Bauarbeiter müssen halt im Dezember entlassen werden, weil das Pflanzen von Ferienwohnungen im Winter bei hohem Schnee einfach nicht möglich ist. Im März, April passierte übrigens das Gegenteil, da werden die Leute wiederum massenhaft eingestellt. Betroffen sind zum größten Teil übrigens ausländische Arbeitskräfte.
Der Reinhard Eier. Zu Adelboden gehört ein Lied, das kennt jedes Kind, das Vogelisi. Und jetzt an diesem Weltgöp-Wochenende kommt es aus allen Lautsprechern. Das Vogelisi ist ein Stück Adelboden, aber wie es dazu gekommen ist, das ist nicht so ganz klar. Ist es ein traditionelles Volkslied oder ist es gar nicht so alt? Der Michael Sali ist auf Spurensuche.
Wenn ich noch wüsste, wo das Vogelisi wäre, Vogelisi kommt von Adelboden her. Adelboden ist im Berner Oberland. Das Berner Oberland ist schön.
Das Vogelisi läuft dem Adelboden Alpott über den Weg. Im Metzgerei gibt es Vogelisis Wanderwurst, im Molkerei der passende Käse oder im Lädeli Vogelisi Gomfi, der Tee oder der Sirup. Und das ist noch nicht alles.
Ja, es gibt auch Vogelisi Berglauf, mal ein Festival zu geben. Vogelisi Festival.
Es gibt einen Vogelisi Weg, es gibt Vogelisi Stübli in den Beizen. Und man hört es natürlich musikalisch, wie ein Anlass ist. Da hört man natürlich aus allen Ecken und Enden Töne nicht.
Es wird ja gesungen in der Bühnenshow, da, wie heisst es, ewige Liebe. Es wird der Schuttmatch oder der Hockeymatch, ging, wird das verwendet. Das ist die beste Werbung.
Vogelisi hier, Vogelisi da. Wer mehr will wissen über das Vogelisi, hat es aber nicht einfach. Das ist auch die Erfahrung von Kathi Loretan vom Hotel Adler, wo es ein Vogelisi-Stübli gibt.
Eigentlich seit Jahren tun wir das ein bisschen verfolgen und wissen aber, es ist eigentlich nicht zum Ziel gekommen. Es ist sehr kompliziert und es ist so ein bisschen mystisch verschlungen. Also es will niemand so genau Auskunft geben oder die, die es ein bisschen genauer wüssten. Es ist auch so ein eine verfahrene Geschichte.
Ja, wer weitersucht, stößt auf Mysteriöses.
Ja, es hat da schon gesehen. Also eine Frau gegeben im Stiegelschwand, habe ich gehört. Aber. Und die haben da so ein bisschen komisch gelebt. Aber mehr weiß ich auch nicht.
Es sei die Geschichte von einer Kräuterfrau, sagt der Gemeindepolitiker Jürg Blum von Adelboden Tourismus.
Irgendjemand hat uns das erzählt und wir haben es dann aufgeschrieben. Und das ist die Geschichte eben vom Kräuterfraueli, die hat Kräuter gesammelt und der Tochter hat beliefert damit, die Heu in Felsenuch ist. Und dort ist die Tokite im Alter. Und sie ist, währenddem, dass sie Kräuter gesucht ging, von einem Vogel begleitet worden, vom Nadler. Und der ist, was sie gefunden hat, tot neben ihr gelegen. Das ist die Geschichte, die uns ist übermittelt worden, ob das die richtige ist. Oder das ist die, die wir jetzt weitergeben.
Und so wird sie weiter und weiter erzählt. Ob es eine alte Sage ist oder nicht, der einheimische Reto Koller, der für die Regionalzeitung arbeitet, hat das in der Zweifel.
Da ist man sich auch nicht ganz schlüssig, inwiefern dass die Sage wirklich auf einer überlieferten Legende beruht oder ob es nicht einfach irgendwo mal in einer Marketingabteilung von irgendjemandem entstanden ist.
Eins ist für ihn klar.
Also die Figur ist nie irgendwie überliefert. Oder steht in irgendwelchen alten Geschichtsbüchern oder alten Rodeln von irgendeiner Kirche oder irgendetwas. Das ist nie greifbar.
Und das gibt Raum für andere wilde Geschichten. Noch eine Stadlerwirtin.
Ja, das war einmal so eine Frauengeschichte hier oben. Und es ist halt so ein Name, der effektiv existiert hat. Und ich denke, die Leute, die mit diesem Namen unterwegs sind, sind sicher auch nicht so erfreut, wenn das so ein bisschen missbraucht wird.
Elisabeth Vogel, das Vogelisi, eine geheimnisvolle Frau, ein traditionelles Volkslied. Der Ortshistoriker Christian Bertschi kennt keine Quellen.
In den älteren Dokumenten würde man sicher nichts finden. Es ist möglich, dass in neuer Zeit irgendetwas abgelegt worden ist, aber es ist, ich würde jetzt auch nicht gerade, wo ich suchen
möchte. Ortsarchiv V-Anzeige. Auch in dem Repertoire der Adelbodner Chörli finde ich es nicht, sagt Reto Koller.
Das Vogelisi ist ein bisschen Volksgut, aber eben nicht so ein Kulturgut, wo man sagen kann, ja, das gehört jetzt zu diesem Ort seit Generationen. Und so. Das ist mehr so ein etwas Künstliches, aber das halt einfach jeder kennt und jeder vor sich her summt, so wie ein Bolo-Hofer-Liedli, das einfach so eingefahren ist mal irgendwann.
Aber wie ist es entstanden? Die plausibelste Erklärung hat der Tourismusmann. Denn der Jürg Blum hat es selber erlebt. In den 50er Jahren an der Eröffnung von der alten Taverne zu Adelboden sei es gewesen. Da haben eine Musikgruppe gespielt, das Duo Meissen aus Zürich, wo das Lied spontan zum Ärmel ausgeschüttelt hat, wo einen Abend ein besonderer Gast sei zur Tür reingekommen.
Die Person, die dort reingekommen ist, die nicht das Vogellise gespielt hat, das war überhaupt nicht das Vogellise, wie es in der Geschichte ist. Das war eine hübsche, junge Frau. Und die war Fotografin. Und die ist, ich war ein kleines Kind dann, und bei der ging vor die Linse gelaufen, die ging abgedrückt und meine Eltern ging müssen die Fotos kaufen. Darum weiss ich sie so genau. Ja.
Ein Lied für eine junge Frau von zweifelhaftem Ruf.
Das ist so leicht die zweideutige Geschichte, die dahinter ist. Das sollte ich beim Radio eigentlich nicht erzählen.
Ein Lumpenliedli also, das ihm einfach einmal so über die Lippen gerutscht ist, was hoch und lustig zu und her gegangen ist.
Es war vielleicht einer, der vielleicht ein bisschen Freundschaft am Ende ist, gewechselt, oder? Und ja, das waren ganz spontan die Musiker, oder? Und die haben dann nicht lange studiert. Die haben einfach die Melodie gespielt oder den Text dazu gemacht.
Und so ist das Vogelisi entstanden und der Rest ist Geschichte. Ein leicht geschliffriges Lied wird zum Selbstläufer. Und für Jürg Blum von Adelboden Tourismus ist es Gold wert.
Marketingmässig kann man es eben mittlerweile wirklich nutzen, weil sogar die Deutschen singen mit, oder, wenn wir irgendwo das Vogelisi singen.
Ein Lied so einfach wie genial, sagt der Reto Koller.
Es ist genial schlecht. Ich sage es jetzt vom Inhalt her. Ist es ja, also banaler kann man ein Lied fast nicht mehr texten, weder so. Aber eine eingängige Melodie, Verbindung von Mythos mit Gegenwart, Adelboden, oder? Weltcup und so weiter und so fort. Von dem her ist es, also wenn man es müsste erfinden, dann müsste man es wahrscheinlich irgendwie so erfinden.
Das Vogelisi, ein Lied, ein Phänomen.
Das Vogelisi ist eine Kunstfigur und das Vogelisi-Lied ist ein Kunstprodukt. Und beides miteinander ist zu einem Markenartikel für Adelboden geworden und hat der Name Adelboden ist eigentlich nebst dem Weltcup für den Namen Adelboden die grösste Verbreitung und die grösste Publizitätswirkung.
Das sind King vom Skiclub Adelboden. Und der Michael Sali berichtet auch morgen und am Sonntag hier im Regionaljournal aus dem Weltcup-Dorf Adelboden. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Region Bern, Fribourg-Wallis mit Nicole Basieu.
8 regionale Naturparks aus dem ganzen Land haben heute beim Bundesamt für Umwelt ihre Betriebskonzepte abgeliefert. Für das Parklabel, für die Finanzierung und eine 10-jährige Betriebsbewilligung ab 2012. 6 von diesen 8 Parks sind in den Kantonen Bern, Fribourg und Wallis. Der Bioladen Vater in der Stadt Bern geht Ende März zu. Nach 18 Jahren bleibe ich nichts mehr anders als die Schliessung. Betroffen von dieser Schliessung sind 47 Angestellte, mindestens 39 werden entlassen. Im Kanton Bern hat es im Dezember 0,1% mehr Arbeitslose gegeben als im November. Die Quote ist jetzt bei 2,7%. Im Kanton Fribourg ist die Quote im Dezember um 0,3% auf 3,1% auf. Beide Kantone sind immer noch deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 3,8%. Anders im Kanton Wallis. Dort ist die Arbeitslosigkeit gerade um 1,2% aufgestiegen auf 5,4%. Das hat mit den vielen Angestellten im Baugewerbe und in der Landwirtschaft zu tun, die im Winter nicht arbeiten können.
Der Wetterbericht für das Wochenende in unserer Region hat jetzt Sabine Balmer von SF Meteo.
Durch die Nacht tut es im Jura noch und auch im Mittelland etwa die regnen, die Temperaturen sinken aber nicht unter 3 Grad. Morgen ist es zuerst noch bewölkt und stellenweise auch noch nass, es tut aber dann auf und am Nachmittag wird es recht sonnig. Die Temperaturen steigen am Nachmittag zu Bern auf etwa 8 Grad, auch zu Adelboden ist es mild bis 7 Grad. Im Oberland und im Wallis ist es immer noch föhnig, im Rhonetal liegen die Höchstwerte bei etwa 12 Grad. Aber am Sonntag hat der Föhn noch eine. Besonders in der ersten Tageshälfte ist es noch freundlich, am Nachmittag tut es aber dann zu und es fällt gegen oben langsam an regnen. Es bleibt aber noch mild bei rund 8 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, zusammengestellt heute von Sabine Gorsche
und präsentiert von Elisa Henni. Wenn ihr das Regionaljournal mal beim Spazieren hören wollt oder beim Sonnenlein in den Bergen, ihr könnt alle unsere Abendsendungen als Podcast abladen und mitnehmen. Wie das geht, das steht auf regionaljournal.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.